Willkommen auf dem blauen Sofa hier auf der Leipziger Buchmesse. Und wo könnte es passender sein, über eine Revolution zu reden, als ausgerechnet hier in Leipzig, dem Ausgangspunkt der 89er Revolution. Wir werden aber, und Sie sehen das Buch da vorne schon, über die Novemberrevolution von 1918-1919 reden, die sich dieses Jahr zum 100. Mal jährt. Der Historiker und Journalist Wolfgang Nies hält diese Revolution für den wahren Beginn unserer Demokratie. Und so lautet ja auch der Untertitel. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Wolfgang Nies. Es ist nicht das erste Buch, Herr Nies, in dem Sie sich mit der Revolution von 1918-1919 beschäftigen. Sie haben vor ungefähr gut 5 Jahren, würde ich mal sagen, ein Buch geschrieben, 600 Seiten erforscht, wie diese Revolution gedeutet wurde, welche Bedeutung ihr zugeschrieben wurde. Jetzt ein zweites Buch. Das heißt, ich gehe davon aus, das Thema fasziniert Sie schon auf irgendeine Weise. Warum?
Kann man so sagen. Das Thema hat mich beschäftigt und beschäftigt mich seit meiner Studienzeit in den 70er Jahren, weil ich damals den Eindruck hatte, ich bin da auf ein Thema gestoßen, das bei uns im Geschichtsunterricht völlig unterbeleuchtet war, das aber eine große Rolle gespielt hat für die Entwicklung unserer Demokratie. Ich habe die ganzen Irrungen und Wirrungen der Geschichtsschreibung zu dieser Revolution dann in meiner Doktorarbeit versucht nachzuzeichnen, vom Ereignis in der Weimarer Republik bis in die Gegenwart, und bin dabei darauf gestoßen, dass diese Revolution im Grunde über Jahrzehnte weg immer im Räderwerk der politischen Auseinandersetzungen stand. Sehr häufig war die Deutung der Revolution geprägt von dem, was die Gesellschaft gerade wollte. Das ging los mit dem Dolchstoß in den Rücken des Heeres. Das war die vorherrschende Deutung in der Weimarer Republik von Seiten der Rechten. Abwehrkampf gegen den Bolschewismus war das, was die SPD-Spitze verbreitet hat in der alten Bundesrepublik in den 50er Jahren, die dominierende Deutung dieser Revolution, während auf der anderen Seite die DDR für sich in Anspruch genommen hat, der deutsche Staat zu sein, der die Lehren aus der Novemberrevolution gezogen hat. Ich habe den Eindruck, diese Revolution ist nie wirklich so betrachtet worden, wie man sie mit ein bisschen historischem Abstand und ohne Zorn und Eifer auch betrachten könnte. Und das war jetzt mein Ziel, genau das zu machen, Buch für ein breites Publikum zu schreiben, in dem diese Revolution in ihrer wahren Bedeutung gewürdigt werden kann.
Das ist ja wirklich verblüffend, wenn man auf die drei großen Revolutionen in Deutschland schaut. 1848, 1989 haben wir alle noch präsent, ist klar, da waren wir selber mit dabei. Aber trotzdem hat man schon den Eindruck, dass selbst die 1848er Revolution sehr viel mehr im kollektiven Gedächtnis verankert ist als diese 1918er, obwohl die im Grunde schon noch bedeutender war.
In meinen Augen auf jeden Fall bedeutend, und das hat genau mit dieser politischen Zurichtung eigentlich, der Instrumentalisierung zu tun. Es konnte sich keine der Gruppen zu dieser Revolution von 1918-19 so wirklich aus vollem Herzen bekennen. Am stärksten wurde sie wirklich anerkannt als Beginn der Demokratie in Deutschland von der Hauptströmung der Sozialdemokratie in der Weimarer Republik, die etwa durch den Vorwärts, also die Parteizeitung, repräsentiert war, aber schon die Spitze der SPD hat sich ein bisschen schwer. Die Kommunisten haben sie ohnehin abgelehnt. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten, bezieht sich genau auf das Verhalten der SPD-Spitze in dieser Revolution, sodass im Grunde bisher gefehlt hat ein klares Bekenntnis dazu, weil es keine Gruppe gab, die wirklich dahinter stand. Aber wir haben heute, glaube ich, allen Anlass, uns an diese Revolution zu erinnern, auch wegen der aktuellen Situation, in der wir stecken.
Da kommen wir später noch drauf. Ich glaube, um das verständlich zu machen, müssen wir noch mal den Blick auf den Anfang richten. Wenn man zurückschaut, scheint es ja so, als sei diese Revolution von 1918-19 eigentlich ein bisschen aus dem Nichts entstanden. Alles hat sich in rasend schneller Zeit abgespielt. Die Welt wurde einmal auf den Kopf gestellt. Der Kaiser dankt ab oder wurde zum Abdanken gezwungen. Der Adel entmachtet, relativ unauffällig, aus der Nachsicht gesehen, und die Republik ausgerufen. Wie konnte es sein, dass aus einem vergleichsweise kleinen Aufstand von Matrosen in Kiel eine solche große Revolution geworden ist?
Die Zeit war einfach reif dafür. Wir haben eine Situation, in der über 4 Jahre gekämpft wird an allen Fronten. Der Weltkrieg beginnt im August 1914 und wir bewegen uns mit dieser Revolution im November 1918. Die Heeresleitung hat Ende September 1918 darum gebeten, so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand zu kommen, hat damit eingestanden, dass der Krieg verloren ist. Und im Grunde war bis zu dem Zeitpunkt der Deckel auf dem Topf. Es gab ja auch Pressezensur und Belagerungszustand, sodass ich nicht viel organisieren konnte. Januar 18 bereits große Streiks, in Berlin allein etwa 500.000 Beteiligte. Aber dass dann so schnell etwas in Gang kommen konnte, hing damit zusammen, dass dieser Krieg verloren war, ohne dass es bereits zum Waffenstillstand gekommen war. Die Hauptmotivation war zunächst mal schon dafür zu sorgen, dass endlich dieses Sterben an der Front und auch in der Heimat beendet wird. Aber daraus haben sich dann schnell weitergehende Forderungen entwickelt. Es ging von Kiel aus los, Kiel 4., 5. November, und dann geht es innerhalb von wenigen Tagen von Norden nach Süden und nach Osten, und am 9. November fällt dann die endgültige Entscheidung bereits in Berlin.
Kommen wir noch mal auf die Kieler Matrosen. Es gab ja einen Grund, warum es dort zum Aufstand gab. Ich würde mal sagen, Ausgangspunkt war dann so Ende September, als das Militär erkannte, dass die Westfront doch langsam nicht mehr zu halten ist. Aber das Militär wollte sich nicht in die Rolle begeben, das dann auch zu verkünden und zu sagen, eigentlich brauchen wir mal sowas wie einen Waffenstillstand.
Ja, Ludendorff als der quasi Chef der obersten Heeresleitung wollte die Verantwortung für den Abschluss dieses Waffenstillstandsvertrages möglichst weit vom Heer entfernt verorten. Deswegen zum einen der Befehl, sofort Waffenstillstandsverhandlungen einzuleiten, und zum anderen auch der quasi Befehl, nun endlich andere Leute noch an der Regierung zu beteiligen, sprich Sozialdemokraten, bürgerliche Demokraten aus dem Zentrum und der Fortschrittlichen Volkspartei an der Regierung zu beteiligen, damit die anschließend den Waffenstillstandsvertrag unterschreiben können und die Verantwortung dafür nicht zurückfällt auf die Heeresleitung. Das war so der große Plan, verbunden auch mit der Vorstellung, dem amerikanischen Präsidenten Wilson, der eine wichtige Rolle gespielt hat damals als quasi Vermittler, einerseits gegen das Deutsche Reich natürlich auch im Krieg, aber zugleich in vermittelnder Position, hatte Wilson angekündigt, er werde sich für einen Frieden ohne große Bedrängnis für eine Partei einsetzen, wenn denn klar ist, dass in Deutschland andere Menschen an der Macht sind als die bisherigen Machthaber. Das Ganze diente also auch dazu, zu Wilson vorzuspiegeln, in Deutschland hätten sich die Verhältnisse grundlegend verändert bereits im Verlauf des Oktober. Es wurden dann ganz schnell noch große Reformen eingeleitet. Der Reichstag hat Beschlüsse gefasst darüber, dass in Zukunft die Regierung des Deutschen Reiches dem Parlament verantwortlich sein soll. Aber niemand wusste eigentlich genau, was das überhaupt bedeutet, eine dem Parlament verantwortliche Regierung.
Aber dann macht das Militär eine Kehrtwende,
genau,
zeigt mit dem Finger auf die neue Regierung und sagt, wir würden weiter kämpfen. Das kann ja, die berühmte Dolchstoßlegende, kann ja nicht sein, dass wir hier irgendwie dem Feind uns ergeben.
Sie hatten vor allem damit zu kämpfen, dass Wilson sich nicht täuschen ließ, dass Wilson nicht etwas sagte, na klar, jetzt haben wir eine dem Parlament verantwortliche Regierung, wir akzeptieren das alles, sondern Wilson hat einen umfangreichen Notenwechsel begonnen. Das Militär hat plötzlich gemerkt, was sie da vorhatten, das funktioniert nicht, und haben deswegen ihre Kehrtwende gemacht. Am 24. Oktober sagt dieselbe oberste Heeresleitung, die vorher dringend darum bittet, innerhalb von 24 Stunden einen Waffenstillstand herbeizuführen, lieber doch nicht, wir kämpfen jetzt weiter. Und die Seekriegsleitung, und das ist der Punkt, der dann das Fass zum Überlaufen bringt, die Seekriegsleitung entscheidet, wir schicken die Flotte in einen letzten Kampf gegen die englische Grand Fleet, durchaus im Bewusstsein, dass der nicht siegreich enden würde, sondern mit dem Untergang der Flotte enden würde. Und dagegen meutern Matrosen vor Wilhelmshaven. Die Meuterei wird niedergeschlagen, aber die Flottenleitung traut sich doch nicht mehr zu, mit dieser Flotte, mit diesen Männern in den Krieg zu ziehen. Die Flotte wird wieder zerstreut. Ein Teil der Flotte geht zurück nach Kiel durch den Nord-Ostsee-Kanal. Die gefangenen Kameraden sollen aber befreit werden, nehmen sich die anderen Matrosen vor. Und dann wird in Kiel darüber geredet, können die nicht freikommen? Und daraus entwickelt sich der Aufstand, weil der Militärkommandant in Kiel sich sehr stur stellt. Arbeiter und Soldaten finden sich zusammen, gründen einen Arbeiter- und Soldatenrat und innerhalb von einem Tag ist die Macht in Kiel bei diesem Arbeiter- und Soldatenrat.
Und schwappt dann rüber ein paar Tage später nach Berlin. Das beschreiben Sie sehr eindrucksvoll, finde ich, in Ihrem Buch. Die Szenerie, wie da Hunderttausende, muss man ja schon sagen, auf die Straßen gingen.
Ja, dieser 9. November ist einer der dramatisch unterschätzten Tage, auch in unserer Geschichtsschreibung. Im Nachhinein wird der Eindruck erweckt, als sei das alles ein Kinderspiel gewesen, was da am 9. November stattfand. Aber man muss sich vor Augen halten, dass die Männer und auch Frauen, Kinder zum Teil, die morgens am 9. November auf die Straße gehen in Berlin, wirklich nicht wussten, ob sie den Abend erleben würden. Es war nicht so, dass die Stadt ja wie eine friedliche Stadt da lag, sondern der Oberbefehlshaber der Berliner Truppen wusste sehr genau, Generalstreik bedeutet Revolution und war der Überzeugung, und mit ihm auch der Reichskanzler Max von Baden, wir müssen Berlin unter allen Umständen halten. Man hat nicht nur Gewehre und Maschinengewehre zur Verfügung gehabt, man hat Artillerie zusammengezogen, um gegebenenfalls mit Artillerie Demonstrationszüge zusammenzuschießen. Man hat Flugzeuge bereitgestellt, die Bomben abwerfen sollten auf Demonstrationszüge. Das war die Situation, als die Arbeiter und Arbeiterinnen am Morgen des 9. November in Berlin sich auf den Weg gemacht haben. Und es gab anders als 89 nicht etwa irgendwann mal den Befehl, der Führung von diesen Waffen keinen Gebrauch zu machen, sondern es haben schlicht die Soldaten sich geweigert, ihre Waffen gegen demonstrierende und fast waffenlose Arbeiter und Demonstranten einzusetzen. Deswegen ist diese Revolution zum Erfolg gekommen, weil die Soldaten sich schlicht geweigert haben, auf die Unbewaffneten, die ihnen da entgegentraten oder mit Revolvern vielleicht Bewaffneten, zu schießen.
Sie haben gesagt, der große Impuls war die Kriegsmüdigkeit. Man wollte Brot und Frieden. Hat denn diese Massen, die da auf die Straße gingen, mehr geeint als diese Losung Brot und Frieden? Gab es sowas wie eine politische Vision?
Es gab nicht vorab irgendwelche großen Erklärungen, weil es wirklich eine sehr spontane Bewegung war, die entstanden ist von unten. Man muss sich vor Augen halten, dass die Mehrheitssozialdemokratie zu dem Zeitpunkt bereits in diese Regierung Max von Baden eingetreten war. Die war sehr daran interessiert, es geordnet und ohne große revolutionäre Aufregung über die Bühne zu bringen. Eine Machtübertragung letztendlich. Das heißt, zunächst mal war keine Führung vorhanden, sondern die Menschen, die Arbeiter haben sich gemeinsam zusammengefunden und sind losgezogen. Aber es hat sich natürlich zum allergrößten Teil um Menschen gehandelt, die in der klassischen Sozialdemokratie sozialisiert waren. Das waren Gewerkschaftsfunktionäre, das waren gewerkschaftlich organisierte Arbeiter, das waren zum allergrößten Teil in der Sozialdemokratie organisierte Arbeiter. Das heißt, die Vision, die diese Menschen hatten, war natürlich die Sozialdemokratie über Jahrzehnte hinweg hatte, die Vision einer sozialistischen Gesellschaft, was immer das heißen mag.
Also schon ein bisschen mehr als Hauptsache, der Kaiser ist erstmal weg.
Am besten lässt sich das Ganze feststellen, wenn wir den ersten reichsweiten Rätekongress betrachten, der dann Mitte Dezember in Berlin zusammengerufen wird. Das heißt, Vertreter aller Räte aus dem gesamten Reich werden nach Berlin zusammengerufen, werden gewählt in ihren jeweiligen Bezirken, kommen nach Berlin, treffen sich 5 Tage, um hier darüber zu reden, wie es denn nun weitergeht. Da fällt eine ganz zentrale Entscheidung, die Entscheidung darüber, dass man eine parlamentarische Demokratie will. Es gab auch eine Minderheit, die für eine Räterepublik eintrat, aber es war eine Minderheit, die sich bei weitem nicht durchsetzen konnte. Auch bei diesem Rätekongress war eine 80-prozentige Mehrheit für eine parlamentarische Demokratie. Erste wichtige Entscheidung. Aber es sind noch 2 andere ganz zentrale Entscheidungen getroffen worden. Die zweite Entscheidung war, wir wollen mit dem Militarismus, der bisher in Deutschland an der Macht war und der immer noch vom Offizierskorps verkörpert wird, radikal radikal brechen. Wir wollen den Militarismus, den Deutschen, entmachten. Und die dritte wichtige Entscheidung war, wir wollen mit der Sozialisierung in den dafür reifen Industrien, insbesondere Bergbau und Schwerindustrie, sofort beginnen. Alle drei Beschlüsse als Einheit verstanden, bedeutet es, diese Bewegung war daran interessiert, eine Demokratie, eine parlamentarische Demokratie zu installieren, aber eine, in der wirklich radikal gebrochen wird mit dem, was bisher im Kaiserreich an obrigkeitsstaatlichem Denken war. Militarismus weg, demokratischer Geist in Schulen, in Hochschulen, in Gerichtssälen, also eine parlamentarische Demokratie auf einer Gesellschaft aufgesetzt, die demokratisch strukturiert war. Das ist die Zielsetzung dieser Bewegung.
Ich habe mich gefragt, ob man das so schlank sagen kann, weil es gründen sich ja, wie Sie auch sagten, an allen Orten Räte der unterschiedlichsten Couleur. Man hat das Gefühl, es ist eine auch tatsächlich hochpolitisierte Gesellschaft, ja, da plötzlich die da zum Absolut. Vorschein tritt. Und man hätte denken können, 9. November, jetzt schlägt die Stunde derer, die schon lange einen Wandel gefordert haben, die auch schon lange darauf ausgerichtet waren, das Land zu verändern, zum Beispiel die Sozialdemokratie. Die waren aber komplett überrumpelt. Wie konnte das sein?
Die Sozialdemokratie in ihrer Spitze hat die Kriegspolitik des Deutschen Reiches im Wesentlichen mitgetragen, hat vom 4. August 1914 an die Kriegskredite bewilligt. Davon hat sich eine Gruppe von Kriegsgegnern im Lauf des Krieges abgespalten, die unabhängige Sozialdemokratie,
die
USPD. Aber für beide Organisationen war es unter den Bedingungen des Krieges, Belagerungszustand, Versammlungsverbot und so weiter, ungeheuer schwer, den Kontakt zu ihren eigenen Mitgliedern weiterzuhalten. Und der Unmut, der sich aufgestaut hatte, in den Betrieben unter der Arbeiterschaft, der wird so richtig deutlich erst Anfang Januar 1918 auch für die Mehrheitssozialdemokratie. Ab da beginnt man wieder dichteren Kontakt zu bekommen. Aber der SPD-Plan war nie, wir machen jetzt eine Revolution und anschließend machen wir eine neue Gesellschaft, sondern man war auf dem Weg über demokratische Reformen im Reichstag diese Veränderung einzuleiten und ist dann in der Tat davon überrollt worden, dass die Arbeitermassen ab Anfang November in allen größeren Städten des Deutschen Reiches auf die Straße gegangen sind.
Und hat natürlich jetzt auch, um diese Revolutionsbewegung in geordneten Bahnen, es klingt wie ein kleiner Widerspruch, aber letztlich ist es ja doch ein bisschen gelungen, zu lenken, die Losung ausgegeben, kein Bruderkrieg. Das ist allen schwergefallen, glaube ich, also den meisten jedenfalls, bei den Sozialdemokraten, bei der USPD. Dann entwickelt sich ja auch noch der Spartakusbund. Wie tief war der Riss?
Viel zu tief, sage ich jetzt aus der Betrachtung im Nachhinein. Wir hatten ja am 9. November dann die Situation, Sie haben es gerade schon vorhin angedeutet, dann wird zweimal die Republik ausgerufen am Nachmittag. Erst Scheidemann am Reichstag, dann Karl Liebknecht, der prominenteste Spartakusführer am Schloss, zweimal die Republik ausgerufen und es geht um die Frage, wer stellt nun eigentlich die Regierung? Wie soll dieses Land weiter regiert werden? Das ist heftig umstritten am 9. und am 10. November. Man verständigt sich schließlich am 10. November zunächst mal darauf, die Berliner wählen in allen Truppenteilen, in allen Betrieben Arbeiter- und Soldatenräte. Die sollen am Nachmittag im Zirkus Busch zusammenkommen. 3000 Leute waren das und sollen da eine neue Regierung, eine neue Reichsregierung bestimmen. Ebert als dem Vorsitzenden der SPD war klar, wir bleiben nur dann im Spiel, wenn wir uns vorher mit der USPD verständigen können auf eine gemeinsame Regierung. Und es gelingt dann tatsächlich. Die SPD ist zu großen Zugeständnissen bereit an diesem 10. November, bietet der kleinen Schwester USPD an, wir machen das pari, jeder stellt 3 Regierungsmitglieder, 3 Volksbeauftragte, wie sie dann nachher hießen. Und wir machen das alles gemeinsam. Ebert ist gefragt worden in der Situation, ob er denn auch Liebknecht akzeptieren würde. Der Spartakusbund hat offiziell zur USPD gehört. Ebert hat gesagt, er ist mir willkommen, wenn Liebknecht in diese Regierung eintritt. Und meine Fantasie ist gelegentlich zu sagen, was wäre wohl geschehen, wenn Karl Liebknecht über seinen Schatten gesprungen wäre und in diese Regierung eingetreten wäre. Es wäre alles ganz anders verlaufen. Aber der Riss war so tief, dass für Liebknecht, der nun wirklich ich jahrelang im Gefängnis saß, der jahrelang von seinen Kollegen im Reichstag, von seinen Fraktionskollegen angefeindet wurde, weil er als Erster gegen die Kriegskredite gestimmt hatte, dass es für den einfach gar nicht möglich war. Über den Schatten konnte er nicht springen mit diesen Sozialdemokraten, die früher mal seine Parteigenossen waren, in eine Regierung einzutreten.
Verblüfft einen trotzdem ein bisschen angesichts der Chance, die sich da ja eröffnet hat. Ich fand das sehr lustig. Ich habe Ihr Buch gerade gelesen in diesen Wochen, als die No-GroKo-GroKo-Kampagne lief und dachte, ist ein bisschen so wie damals.
Manches erinnert einen schon gelegentlich.
Die Fraktionierung auf jeden Fall.
Man sollte sich genau überlegen, was man tut. Ja. Gilt ja dann später auch, die USPD tritt ja dann nach Weihnachten aus dieser gemeinsamen Regierung aus und sagt, wir können die Politik nicht mehr tragen. Wir fühlen uns verraten, wir fühlen uns hinters Licht geführt von unseren SPD-Kollegen, treten aus der Regierung und machen damit natürlich zugleich den Weg frei für einen weiteren Ruck der Regierung nach rechts. Bestimmte Dinge, die im Frühjahr 1919 laufen, in denen es wirklich zu Grausamkeiten auch kam, die wären nicht möglich gewesen, wenn die USPD weiter daran festgehalten hätte, in der Regierung zu bleiben. Es wäre verhindert worden, dass die Freikorpsverbände, die dann im Frühjahr aufgestellt wurden, so brutal und grausam mit Generalstreiks, die allen halben durchgeführt wurden, umgegangen wären. Wir haben in Berlin im März 1919 ein regelrechtes Massaker, bei dem kommen etwa 1200 Menschen ums Leben. Wir haben im Ruhrgebiet im Februar und wieder im April schlimme Kämpfe, bei denen auch viele sterben. Auch hier im mitteldeutschen Industrierevier haben wir schwere Auseinandersetzungen im März, die in der Regel von Freikorpsverbänden mit überlegenen Waffen geführt werden. Also das sind regelrechte Schlächtereien. Ich vermute, dass im Frühjahr so in der Größenordnung von 3.000, 4.000 Menschen tatsächlich zu Tode kommen bei diesen Auseinandersetzungen. All das wäre so nicht passiert, wenn die USPD weiter in der Regierung geblieben wäre.
Ist es zu zugespitzt, wenn ich sage, im Grunde ist es Friedrich Ebert mitschuld, dass das Militär wieder erstarkt ist, weil er sozusagen keine Volksarmee ins Leben gerufen hat, weil er dem Militär wieder die Tür geöffnet hat aus Angst davor, dass dann alles wieder perdu geht und er so ein Schutzbedürfnis gesehen hat.
Ich halte die Aussage für absolut richtig. Er ist mit Schuld daran, aber es sind auch andere mit Schuld daran. Es gibt die große Legende, ich hoffe, dass ich das im Buch auch eindeutig widerlegen konnte, dass es bereits am 10. November am Abend zu einem Bündnis zwischen Ebert und der militärischen Führung gekommen sei. Davon kann keine Rede sein. Am Abend des 11. November erklärt die militärische Führung, wir stellen uns in den Dienst der neuen Regierung. Zu diesem Bündnis, wenn man es überhaupt so nennen will, dann kommt dieses Bündnis in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember zustande. Ich habe versucht, das sehr genau zu rekonstruieren. Und wir müssen natürlich die Zeit zwischen dem 10. November und diesem 23. Dezember uns genauer anschauen. In der Zeit ist Ebert noch relativ offen. Er hält sich alle Optionen offen, versucht einerseits mit der USPD zurechtzukommen und mit der gemeinsam zu regieren. Er versucht aber auch das Militär noch irgendwie mit einzubeziehen, weil er der Auffassung ist, ganz ohne geht es nicht. Wäre in dieser Zeit nicht eine so wirklich hemmungslose Propaganda und Politik betrieben worden von denen, die daran interessiert waren, hätte sich möglicherweise auch diese Entwicklung anders vollzogen, was das Militär angeht.
Diese Revolution war zweifellos eine große Chance. Sie ist auch zum Teil ergriffen worden. Zum Teil war sie leider auch im Nachhinein eine verpasste Chance. Sie bezeichnen sie trotzdem als den wahren Beginn unserer Demokratie. Warum? Mal abgesehen jetzt von dem Offensichtlichen, dass eine Republik ins Leben gerufen worden ist.
Man kann über verpasste Chancen reden in diesem Zusammenhang, aber eine Revolution und eine gelungene Revolution zeichnet sich in meinen Augen durch einen Systemwandel aus, der stattfindet und einen Systemwandel, der nicht in den Bahnen des alten Regimes über die Bühne geht. Und genau das findet statt im November 1918. Deutschland wird zur Republik. Wir haben die Republik, die parlamentarische Demokratie. Wir haben mit einem Schlag das Frauenwahlrecht als einer der ersten Staaten realisiert. Wir haben mit einem Schlag das preußische Dreiklassenwahlrecht beseitigt, das jahrzehntelang von der Sozialdemokratie bekämpft wurde. Wir haben massive Veränderungen im Bereich der Wirtschaft. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, Unternehmerverbände verständigen sich in dem sogenannten Stinnes-Legin-Abkommen darauf, die ganze Wirtschaft, das gesamte Wirtschaftsleben in Zukunft paritätisch zu gestalten. Das ist nicht alles realisiert worden, aber der Grundgedanke dessen, was wir als Mitbestimmung heute kennen, das, was unser Wirtschaftsleben auch prägt, kommt von damals. Nach meiner Überzeugung ist die Bundesrepublik, wie wir sie heute haben, der deutsche Staat, der am stärksten bislang den Forderungen der Revolutionsbewegung von 1918-19 entspricht. Und diese Revolution ist eine unserer stärksten Wurzeln, die wir bloß bisher völlig aus dem Auge verloren haben.
Ich habe mich gefragt, ob, um das wieder ins Gedächtnis zu rufen, wir so etwas bräuchten wie doch einen Feiertag am 9. November. Nachdem ich auch gelesen habe, dass Kiel tatsächlich bis 2011 gebraucht hat, um den Bahnhofsvorplatz in Platz der Kieler Matrosen umzubenennen. Ja, ja. Meinen Sie, man bräuchte sowas wie einen Feiertag, um das wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken?
Ich bin ganz entschieden für einen Feiertag am 9. November. Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass der Nationalsozialismus, also sprich Hitler als Person, genau diesen 9. November 1918 als sein großes Trauma betrachtet hat. Es ist kein Zufall, dass am 9. November 23 der Putsch in München versucht wird. Es ist kein Zufall, dass am 9. November 38 die Synagogen brennen. Es ist kein Zufall, dass am 9. November 25 die SS gegründet wird. Hitler hat während der ganzen Zeit der Weimarer Republik und auch als er an der Macht war, diesen 9. November bekämpft, so gut er konnte, hat dem 9. November seine Daten entgegengesetzt. Ich habe manchmal sogar den Eindruck, wenn es ihm gelingt, uns diesen 9. November zu nehmen, den 9. November 1918, dann hat der Nationalsozialismus uns wirklich eine der wichtigsten Traditionslinien abgeschnitten.
Wer nachlesen möchte, wie die Freiheitsrechte erkämpft worden sind 1918, dem sei das Buch von Wolfgang Nies empfohlen, Die Revolution von 1918-19, der wahre Beginn unserer Demokratie, erschien im Europa-Verlag. Herzlichen Dank, Herr Nies.
Ja, gerne.
Wir bleiben noch eine Sekunde sitzen. Ja?